Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute reden wir im ersten Teil über das Change Management bezüglich KI in unserer Agentur. Und im zweiten Teil haben wir Tunsch von 44 Studio hier. Und wir reden mit ihm über die Zukunft von Creator Management und wie sie sich für die Zukunft bereits aufstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Pascal.
Hallo Paulina.
Ich möchte gerne heute einen Struggle mit dir teilen.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe voll lange überlegt, ob ich das im Podcast teilen will, weil ich finde das irgendwie voll vulnerable. Also nicht vulnerable, aber so Company Issues. Aber wir sagen ja immer Build in Public, also wir, aka du sagst das. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich teile das. Und zwar habe ich das Gefühl, dass so die AI-Revolution, wir machen das richtig gut. Und wir haben auch voll viel Verständnis in der Company, aber irgendwo ist da auch trotzdem, also eigentlich sind wir, ich verraspel mich schon, weil ich irgendwie so aufgeregt bin, weil ich gar nicht weiß, wie ich das richtig sagen soll. Es ist Change Management, was wir machen müssen. Ne? Weil wir können ja nicht erwarten, dass eine Workforce, die vor einem Jahr gearbeitet hat und wir stellen uns hin und sagen, AI ist jetzt wichtig, hier sind Langdog und hier sind noch drei Tools und jetzt macht mal, auf einmal 20% effizienter werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir da gerade einen guten Job machen, aber auch, dass es mich so krass bewegt, weil ich das so wichtig finde, immer wieder zu highlighten, dass oder was wichtig ist an uns Menschen, ne? Also Beziehungsaufbau, in Kontakt sein, auch dass das nicht nur die Beratung macht. Ich habe jetzt auch mit meinen Kreativen nächste Woche einen Workshop, wo ich mit denen durchgehen werde, wie wir eigentlich Relationship bilden können. Also wenn wir mit anderen Agenturen kollaborieren, mit den Creative Directors in Call gehen, einfach mal anrufen, fragen, sich allein, sich sehen, sich treffen und ja, irgendwie ist es einfach ein Thema, was mich voll bewegt, weil ich das Gefühl habe, dass das vor allem manchmal bei Freelancern oder so, Leute, die nicht in unseren All-Hands sitzen, die nicht in unseren All-Agency-Meetings sitzen, das so rüberkommt, als würden wir so Geld einsparen wollen, weißt du? Und als wäre es ein monetäres Ziel. Und dabei ist es einfach nur, geht es darum, die Agentur future-proof zu machen. So, ne? Weil wir werden irgendwann den Preisdruck merken. Wir werden irgendwann merken, dass das ganze Ding im Markt ankommt. Und ich finde, es ist so ein sensibles Thema. Und ich merke das immer auf Social, dass mir so viele Memes auch entgegenkommen. Und ich like die auch immer mit so, jeder CEO oder jeder Vorstand oder aktuell in den Meetings, let's look at the AI from the AI side with the AI. Und es ist ja auch so, ne? Aber ja, das sind jetzt ganz unstrukturierte Gedanken, so ein richtiger Braindump, aber ich dachte, ich teile das einfach mal. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich das jetzt wirklich gut rübergebracht habe, weil das war einfach gerade so ein ad hoc, wie gesagt, Braindump, aber dachte, das ist vielleicht ein spannendes Thema.
Boah, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ist auch ein Thema, also was mir auch die letzten Wochen, Monate den Schlaf raubt nachts. Und ich meine, das ist ja, also ich glaube, jede Agentur, jede Firma steht da vor einer krassen Herausforderung. Und egal mit wem ich spreche, alle stehen ja in Anführungszeichen ein Stück weit wie der Ochse vom Berg. Und ich glaube, auf der einen Seite, also bin ich ziemlich überzeugt, dass viele Agenturen und viele Firmen es immer noch nicht gecheckt haben. Weil sie denken immer noch, oh, KI ist ChatGPT. Ich glaube, wenn du ChatGPT heute noch benutzt, dann hast du sowieso
ja,
nicht verstanden, was funktioniert.
Ja, oder auch die Leute, die sagen, ja, weil es macht so viele Fehler.
Genau, das
ja,
Thema.
Ja, wenn einmal Blaubeere mit 5e geschrieben hat.
I get it, so, das kommt auch irgendwo her, ist auch wahr, ist halt Jahre her oder in KI-Zeitspanne auch Jahrhunderte her, weil sich KI ja alle 4 bis 6 Monate exponentiell, also wirklich geisteskrass besser wird. Und ich glaube, dass viele auch immer noch beispielsweise Prompting, also dieses ganze, viele denken immer noch über KI, oh, ich gehe in ein Chatfenster und ich mache ein Single Prompt. Also das ganze System, automatisierte Workflows, Agentisierung, Skills, KI als Betriebssystem. KI war, kam was vor 2, 3 Jahren war so, oh, ah, KI ist ein Chat-Tool. Okay, da haben wir gecheckt, KI ist Mitarbeiter. Jetzt sind wir eigentlich darauf, KI ist ein ganzes System, worüber die Agentur arbeiten muss. So, und es ist ja nicht mehr, du packst irgendwie Tools auf Menschen drauf, sondern eigentlich musst du die Menschen auf die Tools draufpacken. So. Und dieser ganze Shift, dieser ganze Wandel, das merke ich auch immer wieder, wie herausfordernd das ist, da die Leute mitzunehmen, weil du willst auch die Leute nicht verlieren. Wir haben so viele gute, talentierte Leute und ich bin so unfassbar stolz auf dieses Team, was hier sitzt. Und auf der anderen Seite merke ich, boah, wie krass schwer es ist, diese Veränderung hinzubringen und wie krass schwer es ist, uns da ready zu machen für die Zukunft, wie du es gerade eben sagst. Und Ich war letztens auf, wir waren auf diesem AI Summit, haben wir von erzählt, wo der Gründer von MediaMonks da war. Fand ich sehr inspirierend. Die haben die ganze Agentur komplett umgedreht. Und er meinte halt, ne, 30-50% der Companies da draußen wird es die Beine wegreißen, ne, wenn dieser Shift halt nicht funktioniert.
Ja, voll. Ja, es ist einfach ein voll, auch so ein delicate Thema, wenn du halt schon eine Company hast.
Ultra schwer, ja.
Wenn du schon Menschen hast, die da sitzen und da arbeiten. Und du hast halt die 50%, die da mitgehen, die das Ding 24/7 nutzen, die Zeit einsparen, die effizienter werden. Aber du hast halt auch, und das haben wir auch, ein paar KandidatInnen, die es nicht tun, ja, und die auch Angst haben. Und wie nimmst du die richtig mit? Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, aber
naja, und jetzt nochmal, ne, meine Haltung, da ecke ich auch mit viel an, teile ich auch gerne. Also wie weit kannst du denn erwarten von den Leuten, dass sie da bei KI selber an der Speerspitze Innovation mitspielen? Weil, man muss ja auch sagen, ist ja nicht so, dass wir Langeweile haben. Verstehe ich auch, ne? Die Leute sind ausgelastet so. Wir ballern hier mit 300 km/h mit dem ICE durchs Land und tauschen die Gleise aus. I get it. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite nicht richtig, mit dem Anspruch an Qualität, den wir haben, hier zu sitzen und zu warten. Oh.
Voll. Und ich glaube, was bei uns das Problem ist, wir sind ja sehr privilegiert, das ist jetzt wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es der Agentur finanziell einfach sehr gut geht. Und dann ist natürlich so, wenn wir dann teilweise in Meetings sitzen, ja, aber sieht doch alles toll aus, die Zahlen sind doch klasse, ist doch alles bombastisch, wir haben doch hier noch Platz für 5 neue FTEs, ja. Und darum geht es aber nicht. Es geht ja um diesen Mindset-Shift, dass wir effizienter sein müssen, werden müssen. Ne? Und es trifft uns ja noch nicht jetzt, aber es geht ja um die nächsten 2-3 Jahre. Und wir haben ja nicht vor, die Company demnächst zu verkaufen. Und deswegen, sonst wäre mir das scheißegal. To be honest.
Mhm.
Ne? Also würden wir jetzt sagen, hey, wir machen in einem Jahr einen Exit, würde ich sagen, nach mir die Sinnflut. Also in einem Jahr, sorry, haben die deutschen Konzerne, auch die deutschen Mittelständler, KI noch nicht gecheckt. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir wollen das ja noch in 5 Jahren machen, wir wollen das noch in 10 Jahren machen. Und unsere Aufgabe ist halt zu gucken, dass wir diese Jobs sichern und vielleicht nicht für die Person, die heute vor mir sitzt, aber für die Person, die in 3 Jahren vor mir sitzt und diese Rolle hat, sicherzustellen, dass es uns dann noch gibt und dass wir noch gute Gehälter zahlen können und dass die Leute, die hier bleiben, eine Gehaltserhöhung bekommen, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass dieses Mindset halt so schwer zu greifen ist, weil es so neu ist.
Ja, vor allem halt, dass diese Logik sich verändern muss. Da ist mehr zu tun.
Ja.
Und wir packen da mehr Leute drauf. Das hat die letzten 15 oder 20 Jahre geklappt.
Und dann hast du halt
klappt aber nicht mal die nächsten 15 Monate.
Ja.
Und da müssen wir rauskommen. Ich weiß aber auch, wie schwer das ist, weil das ist Veränderung. Wir müssen uns alle hinterfragen. Also wir werden in 1-2 Jahren, werden wir nicht mehr so arbeiten wie heute. Und die es tun, ich glaube, die sind nicht mehr da. Aber das ist hardcore schwer, das alles neu zu denken, sich loszulassen. So sich selber auch zu ersetzen an hier und da an der Stelle, um dann zu merken, ah, Moment, die manuelle Scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf. Ist ja geil, dass das jetzt ein automatisierter Workflow ist. Und dann gehe ich da rein, wo ich richtig Bock habe. Neue Ideen, geile Kreation, Beziehungen aufbauen, hier beraten, Kultur, reelles Gespür, voll. Judgment zu haben. So, da müssen wir reingehen, da müssen wir wachsen. So, und ich glaube, das hat so viel Potenzial, dass wir alle besser werden. Und das ist auch wahrscheinlich die geilste Zeit, immer zu arbeiten und der wichtigste Moment für unsere Karrieren. So, und da.
Ja, und das halt menschlich mit Verständnis und Nahbarkeit und trotzdem einer absoluten Radikalität umzusetzen, ist the challenge of my life. Ja, ist so. Also ist
die Frage,
so vor der Transparenz.
Ja.
So, es ist einfach so. Und das sind auch voll schwierige Gespräche teilweise. Und ja, naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in den zweiten Teil. Das war jetzt ein richtiger Braindump, aber es war nett, mit dir darüber zu quatschen. Im zweiten Teil haben wir Tunstar von 44 Studio und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Viel Spaß. Tunsch ist Gründer und Geschäftsführer von 44 Studio, einem Creator Management mit Sitz in Berlin. 44 Studio verbindet Creator mit Marken von Strategie bis Content-Produktion, alles unter einem Dach. Zu ihrem Roster gehören unter anderem Creatory Brooklyn, die für ihre enge Community-Bindung bekannt sind. Tunsch hat das Studio in jungen Jahren aufgebaut und zeigt, dass Creator Management in Deutschland gerade neu definiert wird und weggeht von reinem Booking hin zu echtem Artist Development. Herzlich willkommen!
Was ein Intro!
Ja. Und ich glaube, das ist das erste Intro, wo ich mich nicht versprochen habe. Ich werde besser, ich bin sehr stolz.
Ja, das ist so ein Insider, Pascal verplappert sich bei jedem
Intro. Das heißt, ich werde besser. Also, ich freue mich krass, dass du da bist, nicht nur, weil du unser neuer Untermieter bist. Das, ja, das ist eine Ehre. Einfach unser Nachbar, genau. Das ist richtig geil. Und vor allem, weil ihr gerade das Creator Game neu denkt und wir ein bisschen mit euch über die Zukunft von Creator und Influencer Management sprechen wollen. Deswegen meine erste Frage. Ihr seid ein junges Unternehmen, du bist jung, ihr habt gerade sehr viel Momentum.
Ich bin 27 geworden. Danke nochmal, dass ihr auf dem Geburtstag wart.
Ja, ich wusste es natürlich.
Es war wunderschön und auch danke für das Geschenk nochmal. Mhm. Ich habe ein Mason Magella Armband bekommen.
Hey,
das war sehr cool.
Ich habe keine Ahnung davon.
Natürlich, ich weiß so, wie der Hase läuft. Also, was ich total spannend finde, wenn so Leute da reingehen, Sachen neu denken und dann Erfolg damit haben, was macht ihr anders als die anderen da draußen? Seid ihr nicht das erste Creator Management?
Nee, absolut sogar nicht. Ich glaube sogar, dass es super viele gibt und der Markt ein bisschen fast schon übersättigt ist. Aber es gibt ja auch immer wieder mehr Creator, weil mittlerweile ist das der Beruf, den Kinder ausüben wollen, weil sie ihre Stars sehen auf TikTok, Instagram und diversen anderen Plattformen. Was wir anders machen ist, zumindest ist das mein Gefühl, ich komme so ein bisschen aus der Creator-Bubble. Ich habe selber früher Content gemacht, 2017, so mit FIFA, ganz viel Fußball und in der Bubble gewesen und habe dadurch natürlich viele Leute noch gekannt, freundschaftlich und persönlich, und habe dadurch auch irgendwie den Need erkannt, dass da so ein bisschen Transparenz in beide Richtungen fehlt, weil zwischendurch war ich Unternehmer mit einer eigenen Consulting und da haben wir Brands betreut und habe dann quasi die Seite geswitcht, kannte die andere Seite aber auch schon, wie gesagt, durch diese freundschaftliche Bindung und kann das jetzt so ein bisschen verbinden, kann Transparenz in beide Richtungen schaffen. Das heißt, wir schaffen nicht nur Transparenz in Richtung Creator, hey, das ist das Pricing, CPMs sind das, das sind TKPs, so funktioniert das, das ist eine Strategie, einfach random Videos hochladen und mal ein Booking mitnehmen, ist cool, aber wie wäre es, wenn du in 3 bis 5 Jahren wirklich das Unternehmen draus machst, aber auch für Brands. Ihr betreut ja auch sehr coole Brands, aber auch für Brands die Transparenz, hey, guck mal, der Creator ist gerade so und so ausgebucht, das und das ist CPM, das ist das Einzelpricing, das können wir im Paket machen, weil was ich mitbekommen habe, ist, dass Preise gewürfelt werden. Also dann zahlst du mal für einen Creator oder eine Creatorin, zahlst du 15.000 Euro für einen TikTok und mal zahlst du 5.000 Euro und du weißt gar nicht, auf welcher Basis irgendwie dieses Pricing passiert. Ja, ich glaube, so hat es angefangen und natürlich diese freundschaftliche Bindung hat mir sehr stark geholfen, dass gefühlt nach einer Woche nach Gründung 10 Creator da waren und CreatorInnen, die ich dann plötzlich betreuen musste ganz alleine. War natürlich erstmal ein Aufwand.
Wie machst du das? Weil, also du bist ja ein sympathisches Kerlchen, ja? Ja, genau. Wir lassen hier nur liebe Leute in unsere Flächen rein. Nee, Spaß. Aber und du hast ja gerade gesagt, okay, diese freundschaftliche Beziehung ist voll dein USP, ne? Also dieses, ich sage immer Human Connection, super AI-proof auch, ne? Mhm. Aber wie schaffst du das zu skalieren? Weil du schaffst es natürlich nicht, bei 10, 15 Creatoren schaffst du es vielleicht noch, ne, die auch zu WhatsAppen, da erreichbar zu sein. Aber wie machst du es bei 50? Und wie stellst du sicher, dass sie da nicht abhauen, weil dann eben genau diese Human Connection irgendwie nicht mehr da ist?
Mhm. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil dieses Problem hatte ich so Ende letzten Jahres beziehungsweise Anfang diesen Jahres, dass die Creator und Creatorinnen gemerkt haben, okay, du bist gar nicht mehr so erreichbar wie davor. Und klar bieten wir irgendwie ganz viel mehr noch darauf an. Ich habe ja daraus quasi das Team gebaut, habe super viele Leute mittlerweile an Bord wie Steffen, Aykut, Barisch, Jaro, auch ein Oscar, unser Head of Talent Management, die so starke Arbeit machen, die so tief in diesem Thema drin sind. Ich glaube, wir gehen ja sowieso nochmal darauf ein, was wir in Zukunft besser machen wollen mit KI, AI, eigene Systeme, eigenes Tech-Tool, eigene IPs, whatever. Das bindet die Creator dann natürlich auch nochmal. Aber davon abgesehen glaube ich, dass eben genau diese persönliche Relation, dieser USP muss bleiben und der bleibt ehrlicherweise auch. Auch mit anderen Creatern und Creatorinnen, die immer wieder anfragen, ob sie zu uns kommen können oder das quasi aus dem Affekt entsteht im Gespräch, hey, der und der ist doch bei dir und der fühlt sich wohl, ich würde auch gern, ist ja auch genau diese Vitamin B und diese persönliche Connection. Also daraus entsteht das immer noch.
Also Connection, Netzwerk und was du meintest, Transparenz vor allem beim Pricing. Kannst du da ein bisschen uns in den Maschinenraum reinschauen lassen? Wo sind denn gerade die Preise?
ich würde sagen, schwieriges Thema, pauschalisieren super schwierig, weil du natürlich gucken musst, okay, es gibt Nano, Mikro, Makro, Mega-Creator innen. Das ist auch immer schwierig, dass das immer mitzuführen. Schriftlich geht das immer ganz gut und mündlich ist das noch, zieht immer so ein bisschen nach. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Mir wird jetzt einfallen, ein Monte. Ein Monte ist ein absolutes Testimonial und man zahlt nicht nur basierend auf die Reichweite, die ein Monte bringt, sondern auch das Branding, was da mit sich kommt, Clips, die daraus entstehen, whatever. Ich muss mal ganz kurz hier auf jeden Fall auf Fokus stellen. So, da rufen schon die ersten Creator an.
Ja, genau, ja.
Klingeln zum Hintergrund.
Genau, so ein Monte hat natürlich ein ganz anderes Pricing als einen Nano-Creator, der wirklich nur für die Reichweite bezahlt wird. Da kann man ja auch auf absoluter CPM-Basis mit denen arbeiten. Aktuell gehen wir immer so bei TikTok von einem CPM von 15 bis 20 aus. Kommt immer drauf an. Bei Instagram Stories beispielsweise 30 bis 35, bei einem Reel auch 30 bis 35. Und dann ist da natürlich je nach Creator, je nach Ausbuchung, sagen wir jetzt mal, je nach Kapazitäten, und je nach Anzahl an Deliverables, Assets oder der Langfristigkeit im Zeitraum, dann nochmal ein bisschen Spielraum mit drin, was man machen kann. Ich glaube, was auch super wichtig ist, ist, wie gut passt die Brand zum Creator, zur Creatorin, plus wie eng ist das Briefing gestrickt? Wie viel Freiheit hat der Creator, die Creatorin wirklich? Weil das hilft auch nochmal gegenüber dem Creator oder der Creatorin zu erklären, hey, wieso ist das Pricing diesmal anders und wieso ist das langfristig, wieso spielt das sehr gut in deine Personal Brand mit ein?
Okay, und was ja ein Thema bei immer beim Pricing und bei der Verhandlung, was heiß diskutiert wird, sind der Reichweitengarantien. Wie schaust du da drauf?
Stimmt.
Oh. Ich muss aufpassen, was ich sage. Aus Unternehmersicht absolut fair. Man will ja das bekommen, was man auch bezahlt. Aus Creator-Sicht unfair, weil sie können nichts für den Algorithmus und auch nichts fürs Briefing. Wenn das Briefing nicht komplett angeschnitten zu ihrer organischen Reichweite ist oder sie nicht die absolute Freiheit haben, dann ist es schwer, eine Reichweitengarantie mit einzubringen oder das bewerten zu können. Oder zumindest muss man dann nochmal mit ganz anderen CPMs arbeiten. Also ich glaube, da kommen ganz, ganz viele neue Stellschrauben mit rein, sobald man über Reichweitengarantien spricht. Damit haben ja einige Agenturen seit dem letzten Jahr angefangen. Wir arbeiten auch immer noch mit denen zusammen. Aber man findet gute Lösungen dafür, indem man zum Beispiel immer mit einem Paid Push arbeitet. Als kleines Beispiel.
Okay.
Sehr diplomatische Antwort.
Ja, was hält ihr denn davon? Ich weiß nicht, ob hier Leute Gegenfragen stellen dürfen.
Ist erlaubt, ja.
Okay.
Boah, also es wird immer auch ultra, wir diskutieren das auch immer viel intern. Ich bin halt so ein bisschen bei dem, was du gerade sagst. Also ich verstehe auch eine Marke, die kauft jemand ein, ich bezahle Geld dafür und ich möchte auch einen Impact haben. So, auf der anderen Seite glaube ich, wenn du so hardcore rein auf die Performance gehst, also vor allem auf die quantitative Performance, wird der Content ja nicht unbedingt besser, weil die Leute halt dann versuchen, wie du halt gesagt hast, den Algorithmus zu hacken. Dann kommt diese ganze Hook-Optimierung rein, dann bist du oft verkopft. Und Creatorinnen sind ja auch keine Schauspieler, Schauspielerinnen. Du kaufst sie ja eigentlich dafür ein, weil sie etwas sehr, sehr gut können. Und auf einmal packst du, ich kenne das selber aus meiner eigenen Creator-Aktivität, so viele Stellschrauben drauf, dass diese Kreativität gar nicht mehr da ist, um das zu machen, was die Leute sehr, sehr gut können. Das heißt, ich finde das auch so ein sehr, sehr schmaler Tanz. Man muss da irgendwie viel drüber sprechen. Und ich finde auch im Endeffekt, wir versuchen ja alle auf längere Partnerschaften zu setzen. So, also dieses, hey, mal ein Deal, poste mal eins, oh, dann ist das, hat das Video 10k weniger Views als eigentlich gedacht. Das ist ja nicht mehr der Way to go.
Naja, und ich finde halt, wo es dann hakt, ist, dass dann ganz oft, also ich habe mich damit irgendjemandem auch mal hier im Podcast drüber unterhalten und was ich halt spannend fand, ist, dass die Person, ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, sonst würde ich Credits geben, gesagt hat, ja gut, und dann weigern sich die Marken aber on top zu zahlen, wenn das Ding dann viral geht.
Ja.
Ne? Die wollen ja auch eine Kostensicherheit. Und ich finde, dann muss es halt, it has to go both ways. Also dann musst du halt sagen, hey, ja, Reichweitengarantie, aber wenn wir drüber gehen und wenn wir auf einmal 19 Millionen knacken, dann will ich das halt auch vergütet haben. Und
Richtig.
da stellen sich natürlich die meisten Brands quer, weil die haben, verstehe ich dann auch wieder, eine Planung, einfach eine Budgetplanung, wo sie nicht drüber schießen können. Aber da ist so ein bisschen mein Knackpunkt. Weißt du, du erwartest halt eine Mindestperformance und wenn du drunter liegst, willst du das Geld nicht zahlen. Aber was ist, wenn du drüber liegst? Und die Frage, glaube ich, ist super schwer zu beantworten dann.
Bin ich absolut bei euch. By the way, Credits an die Person, die das gesagt hat.
Ja.
Sehr
Aber
gut.
bin ich absolut bei euch. Ich glaube auch, super schwieriges Thema. Deswegen, wir haben auch tagtäglich damit zu kämpfen immer noch. Aber mit den meisten Leuten findet man auf jeden Fall irgendwie eine gemeinsame Lösung, weil am Ende des Tages sind bei den meisten Agenturen immer irgendein cooler Ansprechpartner oder eine coole Ansprechpartnerin und dann kann man sich unterhalten.
Ja.
Was macht denn ein gutes Management konkret, was ein schlechtes Management nicht macht?
Ich habe ja aus dem Affekt gegründet, dass so viele Freunde von mir Probleme mit ihrem Management hatten. Und zwar mit absoluter Intransparenz bei Preisen, Verträge, die zwischen Management und Brand gemacht wurden und dann nochmal Management und Creator und Creatorin, die dann gar keinen Einblick hatten, okay, was wurde denn jetzt verhandelt? Ich kriege irgendwie nur das gesagt oder ich kriege nur das, was mir gesagt wurde und klar nehme ich an, weil das ist mein Management, die verhandeln ja die Preise für mich raus. Ich muss ja irgendwas annehmen. Das ist mein Brot und Butter. Angefangen da und dann irgendwie Leistungen, die nicht erbracht wurden, wie dass man auch mal über den Content spricht, persönliche Bindungen etc. Und ich glaube, ein Management macht alles. Ein gutes Management macht alles. Kümmert sich wirklich um die Persona an sich, sieht Creator und Creatorinnen nicht nur als Zahl, sondern wirklich als kreativ, ja doch kreatives Hirn, so kreatives Konstrukt vielleicht fast schon. Ich hab kein richtig passendes Wort da drauf. Vielleicht wollt ihr
Ja,
aushelfen.
Künstler oder nicht? Künstler, Künstlerin?
Ja,
Nein?
doch,
Also
doch.
ich denke immer so, also der
Da bin ich immer bei Artists, da bin ich immer bei
weil die,
Musik, wenn ich
okay,
Künstler
ja,
höre. Aber
okay.
ja, es sind Künstler und Künstlerinnen. Ja.
Kreative Mäuse.
Kreative Mäuse finde ich gut, finde ich
Oder
besser.
ab und zu höre ich auch auf Bühnen den Begriff Kreatorinnen.
Nee, das hasse ich. Das können wir
Das, lass
direkt.
das, lass
Das
das nicht machen.
das ist cringe.
Nee, den Teil nehmen wir
Raus,
jetzt raus.
Pascal, raus.
Naja,
Nächster,
bitte nicht.
okay, also die kreativen Mäuse.
Genau, die kreativen Mäuse, dass die wirklich als Menschen betrachtet werden und als Individuum, weil das sehe ich bei sehr großen Managements sehr oft, dass dann super viele Menschen untergehen und dann sind irgendwie die Top Ten sind natürlich super bestückt und haben riesen Deals und so und alle drunter sind super unzufrieden und versuchen sich irgendwie hochzukämpfen, aber ich glaube auch für die gibt es immer den passenden Brandfit, den man, oder ferner von den Brands, man sollte jedem helfen. So, es geht um Hilfe. Ein Management hilft weiter. Und das im Content, sowohl bei den Bookings, aber dann vielleicht auch in der Strategie und in der Entwicklung. Creator und Creatorinnen mit anderen Creatern und Creatorinnen zusammenbringen. Oder wenn irgendein Creator, wie zum Beispiel Brooklyn, Musik machen möchte, da unterstützen. Hey, okay, hier ist ein Producer, hier ist ein Writer, bam, lass uns da reingehen. Was ist dein Stil? Wohin willst du? Probiert das, 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 das aus. Dann bringt er einen Song raus, postet ihn auf TikTok und auf einmal sind da 5000 Kommentare, die schreiben: Alter, was hat der getan? Der kann ja rappen. So. Macht einen schon stolz. Und ich glaube, sowas fehlt bei sehr, sehr vielen Managements leider, weil die aus dem Affekt gründen. Weil das meistens Freunde sind von irgendwelchen Leuten, die dann viral gehen, was natürlich auf TikTok schnell passieren kann. Wir haben es gestern auf meinem Kanal gesehen. Wenn du.
Wunsch ab jetzt auch Creator.
Ich bin ab heute auch Creator, Management zu. Genau, sowas kann schnell passieren und dann brauchst du irgendwie einen Manager oder eine Managerin und dann macht es halt irgendwie dein bester Freund und betitelt sich irgendwie als Management. Will dann natürlich wachsen, holt sich andere Creator rein, aber gar keine Ahnung von der ganzen Materie. Und ich sag, mittlerweile sind 3 Jahre vergangen, fast, wo ich den ganzen Spaß schon mache. Und auch ich bin noch längst nicht da angekommen, vom Wissensstand her, wo ich eigentlich sein sollte. Ich weiß noch gar nicht, was ich nicht weiß. Wenn ich ein paar Sprüche von Aykut hier aufnehmen
Das
darf.
ist die Wissenskurve, kennst du die? Wie man sich fühlt, egal, erzähle ich dir im Nachhinein.
Ja, gerne.
Müssen sich CreatorInnen auch bei euch bewerben oder nehmt ihr generell jeden?
Nein, müssen sich auf jeden Fall bewerben. Ja,
Ja,
du
ich
hast noch
wollte
eine
fragen, also
Nachfrage.
was ist dann, also A, was sind so deine Red Flags in den Creator-Gesprächen, wo du sagst, okay, das wird nichts? Und dann vielleicht auch nochmal, haben wir jetzt schon gerade ein bisschen drüber geredet, aber würde mich trotzdem nochmal interessieren, was ist der hauptsächliche Grund, warum CreatorInnen halt so oft ihre Managements wechseln? Du hast gerade schon Intransparenz gesagt, aber vielleicht einmal die zwei Fragen. Also was ist so für dich die Red Flag, wo du sagst, okay, das machen wir nicht? Und warum glaubst du, was ist der Hauptgrund, warum diese Creator-Management-Beziehungen scheitern?
Red Flag ist so negativ. Ich würde, ne, weil durch dieses ganze Beziehungsthema, wo das immer so ausgeschlachtet wird, dieses Red und Green Flag.
Ah, okay.
Aber Red Flag ist so negativ. Ich würde einfach sagen, wir nehmen ungerne Creator oder Creatorinnen auf, die zum Beispiel den Dachraum gar nicht bedienen, weil das ist das, was wir machen, das ist das, worauf wir spezialisiert sind. Wenn wir jetzt anfangen würden, internationale Talents zu nehmen, ich habe es auch schon probiert, eben weil ganz am Anfang dann ein Kollege zu mir kam, der halt aber internationale Reichweite hat, weil er ein Model ist, den konnte ich nicht so gut vermarkten wie alle anderen. Und das ist dann schon spürbar. Und ansonsten, ehrlicherweise, wir sind ja fast schon kein Management, sondern eher eine Mannschaft. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch unsere ID, so, das ist unsere CI. wir sind eine Mannschaft. Und wenn die Leute nicht zusammenpassen, das hat man ja auch vorvorgestern, bei dem Geburtstag gesehen, dann hast du da Angie und Lacazette aus der Rap-Bubble sitzen und dann gleichzeitig irgendwie Bobby und Summit, zwei jüngere TikToker, die gerade voll abgehen, natürlich irgendwie mega, mega ADHS-Hyper sind. Und die sind so witzig auch. Und dass die irgendwie zusammen an einem Tisch sitzen oder einen Tisch nebenan und den ganzen Abend miteinander verbringen, ich glaube, das hast du halt nirgendwo. Und das muss ich natürlich irgendwie auferhalten. Und deswegen sind wir schon sehr wählerisch, ehrlicherweise, bei den Leuten, die wir aufnehmen. Aber ja, irgendwie Punkte, sehr viel Bauchgefühl, glaube ich. Sehr viel Bauchgefühl. Und sonst Dachraum und natürlich irgendwie eine monetarisierbare Reichweite. Aber die muss auch nicht groß sein. Denn Ali Ist haben wir aufgenommen, als er 10.000 auf TikTok hatte.
Woran checkst du das, dass die Leute dann ausrasten und groß werden?
Boah, schwierig. Personality auf jeden Fall. Ein individueller Charakter, wie so ein Brooklyn oder ein Momo. Also ich könnte alle aufzählen von uns. Die haben so individuelle Charaktere, wo du weißt, wenn der noch eine Stellschraube dreht, geht das so durch die Decke. Bauchgefühl wieder. Ich sag, das ist ein Bauchgefühl-Thema. Da gibt es sicherlich irgendwie Stellschrauben, die man bewerten kann. Bei mir entsteht sehr viel aus Bauchgefühlen. Und bisher lag ich meist richtig.
Lagst du auch schon mal falsch?
Ich lag auch schon mal falsch. Aber um das zu bewerten, würde ich sagen, das ist schwierig, weil ich ja gar nicht einschätzen kann, ob der Creator oder die Creatorin ihr Potenzial ausgenutzt hat. Weil manchmal fühlt man sich auch nicht so ganz gehört als Management, wenn man sagt, hey, vielleicht probieren wir das und das und das aus. Und Creator und Creatorinnen sind individuell und wollen zum Beispiel irgendetwas nicht. Sagen wir, die Reichweite dann auf Deutsch irgendwie skalieren und wollen dann irgendwie englische Reichweite skalieren. Wenn du dann da keine Brands draufgesetzt bekommst, so wie der Creator, die Creatorin sich das wünscht, dann so hat man es dann quasi nicht geschafft. Aber wie gesagt, an welchen Stellschrauben das liegt, schwierig zu bewerten.
Okay.
Wenn ich jetzt wenn du jetzt eine Marke beraten würdest, oder du wärst eine Marke und du kennst die ganze Creator Economy jetzt so gut, worauf würdest du achten, wenn du Creator auswählst jetzt für eine Partnerschaft? Und worauf auch nicht, fände ich auch spannend.
Es kommt drauf an, was die Brand möchte. Awareness, Branding, Performance. Du hast ganz viele Performance-Brands, da würde ich drauf achten, dass das irgendwie dass die Community da ist. Das heißt, Aufrufe egal, 100.000 Aufrufe, aber 10.000 Kommentare bei jedem Video, da buch mal sofort ein. Rein da. So, da will ich nicht wissen, wie stark die Performance ist, brutal. Und dann hast du natürlich Awareness-Creator, die einfach überall sind, vielleicht nicht die stärkste Community-Bindung haben, aber jedes Video macht 1 Million Aufrufe. Dann gehst du da rein. Und bei Branding würde ich fast schon immer über Nischen reden, wenn wir über kleinere Creator und Creatorinnen reden, oder über Testimonials. Also wirklich Eli, Monte, sonst irgendwas. Und dann natürlich auch noch 2, 3 Sparten drunter. Also das sind absolute Ausnahmereichweiten. Aber auch einen Brooklyn, einen Gem, einen Naheem Sky, einen, keine Ahnung was, das sind auch alles Testimonials.
Ich bin gespannt. Du hast, ich möchte über die Zukunft sprechen, aber du hast gerade noch eingeatmet. Pascal stellt eine Frage.
Ja, also wo geht der Content live? Das ist auch immer eine Diskussion. Geht der auf dem Creator-Profil live? Auf dem Markenprofil? Ist ein Collab-Post? Und woran macht ihr das fest?
Meiner Meinung nach, je weniger erkenntlich eine Werbung ist, umso geiler ist sie. Weil gerade in Deutschland, finde ich, haben wir eine Gesellschaft, die achtet mit 5 Augen drauf, ob da unten Anzeige steht. Die Kommentare spiegeln es auch wieder, oh ja, mal wieder Werbung oder was gab es hier als Trend, nice try, Diddy. Bei allem, wo irgendwie Performance draufgeschaltet wurde, also paid, war dann irgendwie eine komplette Kette an nice try, Diddy, weil es Werbung ist und die wollen sich eben nicht gebunden fühlen daran. Deswegen glaube ich, je weniger erkennbar eine Werbung ist, umso cooler. Umso organisch.
Jetzt,
besser.
Ja, ich würde das unterschreiben, aber jetzt sitze ich hier als CMO von einem großen LEHler und sage, ja gut, aber ich brauche ja irgendwie einen Brand Recall. Also die Leute müssen sich an meine Marke erinnern. Ich zahle dir hier 35.000 Euro für ein TikTok und ein Reel und meine Marke kommt in Sekunde 35 einmal kurz vor. Tunsch, weiß ich jetzt nicht.
Nee, gut, so funktioniert das natürlich auch nicht. Ich glaube, das Branding nach hinten setzen, das kannst du machen, wenn es eine erkennbare Werbung ist. Würde ich aber gar nicht. Ich würde einfach die Werbung so organisch gestalten im Content des Creators oder der Creatorin wie möglich. Und dann kann sie auch schon in Sekunde 1 gezeigt werden. Das ist ja egal. Es geht nur darum, dass es nicht so stark abweicht von dem
Okay.
originellen Content. Und das tut es mittlerweile leider, weil so viele Briefings von der Agentur gestrickt sind, die gar nicht beim Creator sitzt, um auf die Zukunft zu kommen. Das ist auch das, was wir verändern wollen. Deswegen wollen wir, geiler Übergang, oder?
Ja, Baba.
Deswegen wollen wir fernab vom typischen Management und 44 Studio ist ja meins, ich bin aber auch Co-Founder von Sports Create, da bedienen wir die Sportnische. Und wir wollen als 44 als Muttergruppe irgendwie etablieren, auch als Social First und Partnership Agency, weil wir nah am Creator sitzen oder an der Creatorin und den organischen Content kennen. Wir wissen, was der Creator oder die Creatorin morgen posten wird und würden gerne darauf eine Brand setzen. Das bringt der Brand am meisten. Was, wie es jetzt gerade läuft, ist, Brand geht zur Agentur, Agentur XY, bestimmt Briefing, sagt, ja, das wird cool sein und sucht sich dann Creator und Creatorinnen darauf auf. Ich glaube, dann, da können wir auch nochmal irgendwie deep ins Thema gehen. Okay, wie suchen die sich Creator und Creatorinnen aus? Super viel Vitamin B und das sind alles individuelle Personen, Werkstudenten, Werkstudentinnen, die kennen Person XY, buchen deshalb Person Z ein, was vielleicht nicht immer die passendste Wahl ist. Also da auch super schwierig.
Nur zwei Fragen. Erste Frage, es gibt ja inzwischen auch viele CreatorInnen, die sagen, ich will raus aus dem Management und ich hole mir einfach eine Managerin oder einen Manager, die wirklich fast mehr als PA schon funktioniert, also als Private Assistant. Die kümmert sich um alles, um vorbereitende Buchhaltung, plant meine Reisen, macht meine Deals, verhandelt. Warum sollte ich denn als Creator in Management gehen und mir nicht eine Person holen, die wirklich komplett für mich zuständig ist?
Ganz ehrlich, Sales, also okay, wir reden über Management so, wie sie sein sollten, richtig?
Korrekt.
Okay, Management so, wie sie sein sollten, bauen sich eigene IPs auf, haben eine Produktion, haben ein Netzwerk, nicht nur von dieser einen Person, die da als Gesicht steht, in diesem Falle zum Beispiel mir, sondern auch alles andere, was da irgendwie mit sich kommt in Richtung Brands, Agenturen, andere Creator und Creatorinnen. Das kann natürlich so eine Person, die so ein bisschen als PA agiert, gar nicht abbilden. Und eine Person, die du einstellst einfach nur, wird niemals diesen Wert bieten können. Oder eine Person, die sich darauf einlässt, eingestellt zu werden für ein fixes Gehalt, wird niemals das abbilden können, was eine komplette, wirklich funktionierende Agentur abbildet. Weil da so viel noch dahinter steckt. Also ich würde mich zum Beispiel mittlerweile niemals auf ein fixes Gehalt einlassen. Das heißt, jemanden, ohne über mich selbst groß zu reden, aber jemanden quasi auf dem Level zu bekommen, der dich dann betreut, ist schwierig.
Und dann habe ich noch eine Frage. Hast du das mitbekommen? Ist mir gerade der Name entfallen. Grace Beverly heißt die. Sorry, ich glaube, ich habe gerade nicht ins Mikro gesprochen. Grace Beverly heißt die. Die kommt aus der UK und die hat Retrograde gegründet. Und das ist ein AI Personal Assistant für die Creator Economy. Also quasi wie eine App, die du hast, ne? Und die verhandelt Briefings, verhandelt Preise, macht Reach-outs zu anderen Brands, also macht quasi alle manuelle Arbeit automatisiert. Was hältst du davon? Ich habe
Sehr
gerade
cool.
voll krasse Schleichwerbung für die gemacht,
Ja,
ne?
ehrlich, was hältst du von?
Was hältst du von 44 Studio?
Aha. Nee, sehr, sehr cool, ehrlicherweise. Wir gehen ja auch sehr stark in Richtung Tech und AI mit dem Barisch, der jetzt bei uns ist. Da können wir aber gleich nochmal drauf gehen auf das Thema. Ich find's sehr interessant. Mein Problem damit ist, ich glaube, es bedient nur Creator und Creatorinnen in einem gewissen Segment, die nicht groß genug sind für ein gutes Management mit stabilem Netzwerk und nicht klein genug sind,
Selber zu machen.
das selber zu machen. So, also irgendwas dazwischen. Ich glaube, dafür ist das eine geile Nische und wird sehr viele Personen abholen, weil ich kenne das. Wir haben letztes Jahr 528 Bewerbungen bekommen von Creatern und
Boah,
Creatorinnen
krass.
und wir wussten gar nicht, wohin. Und ich musste so viele ablehnen oder es fühlt sich auch immer so schlecht an. Ich bin sehr schlecht darin abzulehnen, gerade weil es sehr viele Freunde sind. Und so, ich hätte natürlich am liebsten alle gerne dabei. Ich habe aber auch Angst, das nicht abbilden zu können. Und ich glaube, dafür ist sowas richtig, richtig gut, weil sehr viele brauchen das. Und ich glaube, dass das besser agieren wird noch als diese 90% an schwarzen Schafen, die in diesem Management-Business einfach sind. Schwarze Schafe klingt auch so negativ. Leute, die einfach noch nicht den Wissensstand haben, den sie haben sollten, wenn sie ein Management haben.
Okay. Wir haben jetzt schon vor lange geplappert, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Zukunftsausflug machen. Du hast gerade schon angeteasert, irgendwie arbeitet an IPs, an Produkten, KI hast du jetzt ein paar Mal gesagt. Was ist die Vision?
Die Vision ist riesig.
Jetzt kannst du einmal hier ein bisschen pitchen, auch ein bisschen Werbesendung für dich.
Es gibt zwei Sachen, die ich nicht erwähnen darf. Einfach weil wir Angst haben, dass jemand die Idee
Jetzt
klaut.
auch noch, jetzt wird ja auch noch geteasert. I love it.
So ist das Leben. Genau, zwei Sachen, die sind richtig big und die haben auch was mit der Offline-Welt zu tun. Ich meine, ihr habt ja auch schon mitbekommen, dass wir jetzt hier das Restaurant nehmen wollen, das Café, weil wir so ein bisschen anfangen wollen, okay, wirklich Standorte weg von KI und weg von dem ganzen Online-Kram auch alles wieder so ein bisschen in die Offline-Welt bringen. Das machen wir mit Sportscrate auch schon, mit so Nischen-Communities, Running-Communities und so. Da müssen wir uns vielleicht nochmal
Ja,
unterhalten.
gerne,
Das ist ein
gerne.
Marathon.
Ich stelle dir den Simon gerne vor. Das ist sehr, sehr cool, was der da drüben veranstaltet, auf jeden Fall. Und genau, sehr, sehr viel in die Offline-Welt, aber fernab davon trotzdem auch nochmal viel in die Online-Welt. Wir wollen mit Barisch auf jeden Fall ein eigenes Tool. Wir arbeiten gerade an einem eigenen Tool, was irgendwie CRM und Projektmanagement verbindet, basierend auf Talent-Managements, Artist-Managements und diesen ganzen Verhandlungen und den ganzen Prozessen, weil das frisst super viel Zeit und ist super ineffizient. Honestly, und zwar von allen Seiten, nicht nur von Management, sondern auch von Agenturen und Brands. Also sehr, sehr oft kriegst du keine Antworten und im Nachhinein heißt es, hey, sorry, die Mail ist mir untergegangen oder das habe ich nicht mehr gesehen und das konnte ich irgendwie nicht mehr einschätzen. Und ich glaube, da suchen wir gerade einfach eine coole Lösung für. Und davon abgesehen gehen wir sehr stark in Richtung IPs, eigene Studios, eigene Podcast-Studios. Wir haben ja schon ein eigenes Drehstudio, im Idealfall in Zukunft auch noch eigene Musikstudios. Wir wollen einfach alles abbilden, was in der Kreativbubble abbildbar sein könnte.
Check, außer IPs, beziehungsweise was genau meinst du mit IPs?
IPs sind für uns beispielsweise eigene YouTube-Formate. Sideman ist jedem ein Begriff hier, ich glaube schon, aus UK. Sideman, so KSI
Erzähl
und
mal
so.
ganz kurz für unsere
Okay.
HörerInnen.
Für alle HörerInnen. Sideman ist eine Gruppe aus UK. Die machen gemeinsam Content, haben auch einen gemeinsamen Kanal. Ich glaube mittlerweile mehrere Kanäle. Die haben über 50 Millionen Follower oder so auf dem YouTube-Kanal und machen einfach crazy Formate gemeinsam, wie irgendwie Verstecken, Fangen in einer riesen Villa irgendwo in Timbuktu oder so oder Lost Places und sonst irgendwas. Also es gibt IPs sind einfach eigene YouTube-Kanäle mit eigenen Formaten, die aus eigener Produktion entstehen, also alles aus Eigenfleisch und Blut, wo man dann Creator und Creatorinnen draufsetzen kann. Wieso ist das interessant für Creator und Creatorinnen? Weil richtig viele Creator und Creatorinnen entstehen aus TikTok, weil es einfach so schnell geht, gehen dann rüber auf Instagram, Snapchat, whatever, YouTube Shorts, probieren aber auch auf YouTube zu gehen, weil YouTube und Twitch sind die langfristigen Plattformen, die dich am meisten unabhängig machen, auch von Brand Collabs. Weil du auf YouTube alleine durch die Monetarisierung echt gut verdienen kannst, wenn du gute Aufrufe hast. Und das können wir damit so ein bisschen unterstützen. Wir können unsere eigenen IPs dafür nutzen, um Creator und Creatorinnen auf einer neuen Plattform zu platzieren, damit sie sich da etablieren können.
Cool, okay.
Ja, check.
Wir müssen mal langsam zum Schluss kommen.
Ja.
Wir haben noch drei Abschlussfragen.
Oh, ich habe Angst.
Wie nutzt du aktuell KI?
Viel zu wenig. Ich bin super persönlich. Das ganze Team nutzt KI sehr stark, gerade mit Claude und Claude Code, um eigene Sachen zu bauen und so. Wir haben Personio nachgebaut und irgendwie ganz viele andere Tools, damit wir nicht dafür zahlen müssen. Auch Projektmanagements sind richtig teuer und aktuell benutzen wir, glaube ich, noch Monday. Wir switchen jetzt zu Asana. In Zukunft wollen wir ein eigenes haben. CRM-Tools sind irgendwie HubSpot, Atio, sonst irgendwas. Das haben wir komplett neu gebaut. Der baut uns sogar eigene Pitch-Decks. Wenn wir Creator und Brand zusammen eingeben, baut er uns zu 80% ein Pitch-Deck schon ready und das muss nur noch irgendwie ein bisschen designt werden. Aber ja, ich persönlich noch zu wenig. Einfach weil ich sehe, wenn Mails per ChatGPT geschrieben wurden und ich habe natürlich so ein bisschen meine Vorlagen, um coole Prozesse zu haben, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber ich glaube, zusammenfassend zu wenig.
Ganz kurze Rückfrage, wer ist, also was ist das für eine Rolle, die Person, die das baut bei euch?
Barisch ist aktuell im Advisory Board und wie man seine Rolle beschreiben kann, weiß ich
Aber
tatsächlich
er ist
nicht.
ein Techie vom Background, ein
Er ist ein
Software-Developer oder
Techie vom
was? Oder
Background, ja.
okay.
Er hat auch seinen eigenen Fonds, hat sehr viel schon als Angel oder VC, ich kann es gerade nicht so gut abbilden, in Startups investiert, im Tech- und AI-Bereich. Das heißt, er kennt sich da schon echt gut aus.
Ja, das ist nämlich interessant, weil so früher waren Agenturen ja echt einfach so wilde Orte für so kreative Freigeister und da war halt so Tech, okay, ich habe meinen Computer, den klappe ich auf und die ganzen neuen Agenturen, die hochkommen, haben Tech in ihrer Infrastruktur, weil im Gründungsteam jemand ist, der Techie ist oder Tech-Erfahrung hat, die bauen eigene Tools, die bauen eigene Software, die bauen jetzt relativ einfach vibe-coded irgendwelche Applications und das ist total interessant, so diesen Shift zu sehen.
Ja, true. Was war das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, aber niemand aus deinem Management. Nein, Spaß. Creator, Collab, Brand, Kampagne.
Ich finde Duolingo immer geil, muss ich sagen. Ich feier das schon echt hart ab, was die da machen. Wäre natürlich cool, wenn die mit The Voice Man arbeiten würden, weil das ein absoluter Fit ist. Aber das haben wir damals über die Agentur nicht so gut abgebildet bekommen. Ich müsste bei der Frage überlegen, ehrlicherweise. Ich weiß es nicht. Was ist das Geilste, was ich gesehen habe? Mein Kopf ist so voll mit Sachen. Ich glaube, okay. Da ist super viel. Ich würde jetzt aber mal auf meine Creator eingehen wollen, wenn ich darf.
Na gut.
Ich finde das, was Bobby und Summit gerade machen, unglaublich. Die zwei Jungs,
Was machen die denn? Spielen die nicht mehr Imposter?
die spielen nicht mehr Imposter. Ich habe die Jungs beraten in Richtung, ich glaube, das hatten sie aber auch selber schon im Kopf, beraten in Richtung, dass sie persönlichen Content machen. Sie haben angefangen mit persönlichem Content, der ist komplett durch die Decke gegangen. Und die Jungs sind so kreativ. Also ihr erstes YouTube-Longform-Video hat direkt, ich glaube, eine Viertelmio gemacht. Die Videos danach auch alle 100 bis 150.000. Super stark als Truppe. Alle vier, die sind ja eine Vierertruppe so, alle vier einzeln mit ihren Videos machen immer knapp eine halbe Mio Aufrufe. Ich glaube, Bobby und Summit jetzt seit 3 Monaten oder 2 Monaten durchgehend 800k bis 1,5 Mio, sind jetzt in den letzten 14 Tagen beide von 250.000 auf TikTok auf 600k hoch und auf Insta von
Was?
20k auf 80, 90. Und die Challenge endet, also die haben gerade eine Challenge am Laufen, die endet jetzt in 3 Tagen. Und das machen sie einfach gut. Sie wissen, die haben so den Kern der
Wie heißt
Zeit
nochmal
getroffen.
die anderen?
Karl und Jonas.
Ah ja, was mit denen? Warum sind die nicht bei dir?
Karl und Jonas waren bei uns und sind im Herzen auch immer noch bei uns, aber weil die vier so eine ähnliche Zielgruppe hatten, eine längere Zeit lang, haben wir uns darauf geeinigt, dass es Sinn macht, die beiden erstmal zu einem anderen Management zu schicken, damit die irgendwie die Deals ausfüllen können, die wir nicht abbilden können, weil alle Brands, mit denen wir gequatscht haben, haben sich natürlich irgendwie primär dann für Bobby und Summit entschieden, weil die einfach das, was die gerade machen, noch ein Stück besser abbilden oder zumindest die Reichweite ein bisschen besser abstauben.
Und sag mal kurz, der Hebel für dieses krasse Wachstum ist persönlicher Content und die Challenge, die du gerade meintest. Also was ist das? Was ist der persönliche
Nein.
Content? Nein.
Persönlicher Content ist gut für das Personal Branding.
Was heißt persönlicher Content für dich?
Persönlicher Content heißt wirklich Einblicke in die eigene Personality. Kein Imposterspiel ist natürlich vielleicht nicht geskriptet, aber du hast dann 5 Minuten von dieser Person, die sich in eine Rolle begibt, in einem Moment, wo sie weiß, okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Sondern das sind irgendwie ganz rohe Aufnahmen aus dem Lifestyle einfach. Aus dem Lifestyle heraus, wenn er im Auto sitzt, wenn er irgendwo hinfährt, wenn er gerade irgendwen anruft, ohne dass die andere Person irgendwie Bescheid weiß, was da abgeht. Und das sind die Momente, die einfach sehr real sind. Und ich glaube, das ist super spürbar.
Cool.
Zeigt ja auch die
Okay.
Reichweite, die daraus entsteht.
Ja, cool. Wer soll nach dir auf diesem grauen Stuhl sitzen?
Ist das so die Abschlussfrage?
Das ist die
Das ist die
Abschlussfrage, das ist die letzte Frage.
goldene Frage, ja.
Ich sage, hier muss auf jeden Fall die liebe Barbara Zeiss einmal sitzen, die Barbo.
Wer ist das denn?
Barbo. Barbo. Barbo war Chief Product Officerin bei We Are Error, einer befreundeten Agentur von uns auch. Tobi und Nancy sind, ich würde schon sagen, Freunde. Ich mag die beiden sehr. Die haben mittlerweile auch Social Match aufgekauft, mit denen arbeiten wir sehr viel. Mittlerweile auch mit Error schon. Genau, die ist aber nicht mehr da. Und wohin ihre Zukunft sie führt, würde mich tatsächlich auch sehr brennend interessieren.
Okay.
Weil ich schätze sie als Person sehr und ich glaube, dass sie in dieser Branche einfach super viel mitbringt in Richtung Kreativität. Deshalb, ich bin
Ja,
gespannt.
Barbara
Ja, Babo-Frau.
Frau. Babo Frau.
Barbara
Super.
Frau.
Richtig
Okay,
geil.
Tunsch, danke. Das hat Spaß gemacht.
Ja, ich fand's auch super.
Schön.
Danke dir.
Danke euch für die
Bye.
Einladung. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.
Und jetzt kommt wieder die Werbepause, in der ich euch einen Hund vorstelle. Diesmal Aki, ein ganz kleiner, süßer Mischling, ich würde sagen so Wadenhöhe. Ein sensibler Hund, der etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Aber dann ist er ein ganz toller Begleiter, ist super zu motivieren mit Futter, arbeitet gerne mit Menschen, erkennt Training ja, kann sich einfach richtig gut entwickeln. Am Anfang ist er ein bisschen skeptisch, vor allem gegenüber fremden Männern, which I can relate to, Aki. It's not only you. Ihr findet ihn wie immer auf der Website vom Berliner Tierschutz.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Wie immer, ihr kennt mittlerweile das Spiel. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, weil das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen. Und mit mehr Reichweite bekommen wir spannendere Gäste. Und mit mehr spannenderen Gästen bekommen wir mehr Insights. Das wäre großartig. Ich danke euch fürs Zuhören. Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.